Buongiorno und herzlich willkommen bei Radio Adria, dem Podcast aus Italien. Hier dreht sich alles um La Dolce Vita, um das Lebensgefühl zwischen Espresso und Aperitivo, um die kleinen Geheimnisse und großen Geschichten dieses wunderbaren Landes. Ich bin Stefan Maywald, Autor und Wahlitaliener aus Grado, und ich nehme euch mit auf eine Reise voller Sonne, Genuss und Italianità. Also, zurücklehnen, entspannen und ein bisschen Italien ins Leben lassen. Andiamo! Also, liebe Familie, wir sind jetzt in Folge 2 und ich wollte mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken. Die Premiere ist gelungen. Ihr habt mir hier ganz viel geschrieben, mich angemailt. Ein paar Anrufe habe ich auch bekommen. Also der Start war wirklich besser, als ich es je gedacht hätte. Und das liegt nicht an mir, das liegt an euch. Tausend Dank. Bitte weiter so engagiert sein. Schickt mir Ideen, schickt mir Vorschläge. Sagt auch, was euch nicht gefällt. Wir sind ja noch am Anfang. Wir können auch ganz viele Dinge tun. Wir sind am Anfang, ja, aber ich freue mich auf eine lange, lange Reise mit euch. Und letztes Mal, bei der ersten Folge, war ich ja Gast in meinem eigenen Podcast. Das hat mir so gut gefallen, dass wir das heute nochmal machen, zum letzten Mal. Aber ich freue mich trotzdem drauf, dass wieder Birgit dabei ist, die mich jetzt so ein bisschen ausquetschen wird. Hallo Birgit.
Lieber Stefan, hallo. Und die Birgit kommt ja aus dem Rheinland. Und im Rheinland ist es so, ab dem dritten Mal ist es Tradition. Also ich hoffe da sehr auf ein drittes Mal, dass ich dich nochmal irgendwann interviewen kann. Schön, aber dass wir jetzt loslegen mit einem Herzensthema deiner Hörer. Und zwar ist das das italienische Glücksprinzip. Du hast dazu ein Buch geschrieben. Es ist eines deiner bekanntesten, bestbewertesten Bücher mit dem meisten Feedback. Und deswegen wollen wir doch jetzt einmal reinschauen in dieser Folge, was es mit dem italienischen Glücksprinzip so auf sich hat.
Aber gern.
Bist du bereit?
Natürlich.
Super. Also du lebst ja in Grado, da haben wir ja in der letzten Folge schon drüber gesprochen, bist mit einer italienischen Familie verheiratet, nicht nur mit einer italienischen Frau. Wann hast du denn das erste Mal bemerkt, dass Italiener das Glück irgendwie anders leben als Deutsche?
Ja, ich glaube, ich kann dafür ganz viele sprechen, dass man das doch relativ schnell merkt. Das beginnt schon beim großen gemeinsamen Familienessen. Alle an einer großen Tafel, das ist kein Klischee, das ist hier wirklich üblich, auch generationenübergreifend. Sonntags treffen sich 3-4 Generationen zu einem ausgiebigen Mittagessen und das genieße ich immer sehr, weil auch die ganze Stimmung ist einfach sehr optimistisch. Da wird nicht über Krankheiten geredet, sondern da geht's drum, was geht ab, was macht der Fußballverein, was gibt's Neues aus dem Ort. Das ist irgendwie, da ist irgendwie ein ganz cooler anderer Zug drauf. Und das, selbst wenn man noch nicht so gut Italienisch versteht, da habe ich mich dann wirklich immer ganz besonders gefühlt. Und das Gleiche ist ja auch mit Freunden hier in Italien. Da trifft man sich auch zum gemeinsamen Essen, was mir als Mitzwanziger völlig fremd war. Denn in Deutschland trifft man sich, um sich umzuschießen. Das ist hier in Italien nicht der Fall oder nicht so sehr der Fall. Und auch in Deutschland hat sich es inzwischen ein bisschen geändert. Aber diese typische Spaghettata, über die ich ja schon letztes Mal gesprochen habe, die ist halt, klingt ganz banal, aber ich glaube, dahinter ist doch eine etwas tiefere Philosophie des Miteinanders. Und ich glaube, das italienische Glücksgefühl, das kann man sich nicht einfach so anziehen. Und ab jetzt lebe ich als gute Laune-Bär in Italien. Es sind halt ganz viele Kleinigkeiten, die es machen. Und eine dieser Kleinigkeiten ist ganz sicher das gemeinsame Essen. Daran habe ich es unmittelbar gemerkt, natürlich auch, weil mein Italienisch noch nicht so gut war und ich auch noch nicht alles verstanden habe, was so sozial hier passiert. Später habe ich dann natürlich noch mehr entdeckt, was zur Italianità gehört. Aber das war für mich ein toller Einstieg und ich bin mir ziemlich sicher, für viele meiner Hörerinnen und Hörer ist das auch so. Ne? Also das ist wirklich in der Trattoria zu sitzen und eine Spaghetti zu essen, das ist einfach super.
Ich glaube sogar, dass das für ganz viele Hörer von dir noch früher anfängt. Für mich hat das italienische Glücksprinzip einen Ortsnamen, nämlich Autogrill. Wenn man also vom Brenner runterkommt und der erste Autogrill oder Flughafen Bologna oder wo auch immer landet und dann den ersten Autogrill, den du hast, dort reingehen, das Stimmengewirr, den ersten Espresso dort im Stehen trinken, Also das ist so eine Wärme, die man spürt, natürlich auch klimatisch bedingt. Ja, jetzt ist endlich warm, jetzt ist endlich Sommer, jetzt ist endlich Zeit für den Strand. Aber es ist auch diese Leichtigkeit. Also mit dem, dass du den Brenner hinter dir hast, ist es auf einmal leichter.
Ja, viele sagen mir, der Urlaub geht wirklich am Brenner los. Das ist ja wirklich manchmal so eine Wetterscheide und auch die Düfte verändern sich, das Licht verändert sich. Und zum Autogrill muss man natürlich sagen, ganz erstaunlich ist ja, dass der Kaffee da auch wirklich super schmeckt. Also entweder hat man ja selbst irgendwie so eine Lust drauf, aber es ist, glaube ich, auch der Ausstoß dieser Kaffeemaschinen. Die machen ja irgendwie, keine Ahnung, 1000 Tassen am Tag. Der Cappuccino und der Espresso an einem Autogrill schmeckt wirklich, wirklich gut. Und auch das ist ein kleiner Mosaikstein im Großen und Ganzen. Ne?
Und ich kann dir sagen, ich bin so glücklich, dass wir mittlerweile auch in Deutschland einige Autostationen haben. Autobahnraststätten heißen die ja bei uns. Und der Kaffee war, auch wenn die da 1000 Tassen rausgegeben haben, nie gut. Aber jetzt gibt es Autoraststätten mit Illy-Kaffee und
sehr gut.
Ach, das
sehr
ist
gut.
Auch schon eine große Freude. Wir lernen, ne? Ja. Also du hast diesem italienischen Glücksgefühl ja einen Namen gegeben. Ich weiß gar nicht, ob du den Namen gegeben hast oder ob es den vorher schon gab. Italianita.
Ja, den Namen gab es schon vorher. Ich will mich da nicht mit fremden Federn schmücken. Und das ist auch ein sehr, sehr, sehr allgemeiner Begriff. Aber ich meine es auch allgemein, denn es ist, wie du schon sagst, es ist eher ein Gefühl. Also ich könnte jetzt schwer irgendwie so einen Katalog rausgeben, das müsst ihr machen und das ist Italianità. Es ist einfach, es kommt ganz viel zusammen, es sind Sinneseindrücke, es sind Dinge, die man erlebt, es ist die Stammbar, es sind also ganz, ganz viele Kleinigkeiten und ich glaube, das ist auch so ein Geheimnis des italienischen Lebens, auf Kleinigkeiten zu achten. Also nicht so, ich lese ja auch sehr gern US-amerikanische Ratgeberliteratur, weil ich davon fasziniert bin. Und da heißt es ja immer, ändere dein Leben, steh um 5 Uhr morgens auf, statt um 8. Nein, steh doch einfach mal 5 vor 8 auf, das würde ja schon reichen.
Das ist schon
also
ein super
Italiener
Vergleich.
Machen das irgendwie entspannter. Auch
lässiger, ne?
Ja, wirklich. Also deswegen, ich bin jetzt seit über 20 Jahren hier und ich lerne auch noch dazu. Aber ganz sicher ist es so, du stehst nicht morgens auf und sagst, ab jetzt bin ich Italiener, sondern du schaust dir so 2, 3, 4, 5 Dinge ab und versuchst die mal und machst aus deinem Kaffee bei Pino ein Ritual am Morgen und schau an, irgendwie ist der Tag besser strukturiert, du bist fröhlicher, dir geht's besser, du hast deine ersten Gespräche über Fußball mit 2, 3 Stammgästen gemacht und dann geht der Tag irgendwie gut los.
Ich glaube, nach deinem Buch auch versuchst du ein bisschen herauszubekommen, was für mich Italianità ist und darauf geachtet, was fällt mir auf, was ist denn dieses typisch Italienische? Und eine Sache, die ich davon mitgenommen habe, ist, dass Italienerinnen zum Beispiel immer Schmuck tragen. Also kann es im hintersten sizilianischen Bergdorf sein, aber da steht die 90-jährige Nonna auf der Straße und hat goldene Ohrringe an. Und das sind so diese Sachen, wo ich sage, cool. Wow, das feiere ich. Ja. Und das kann man ja gut mal mit in sein Leben übertragen. Ne?
Ja, generell geht es darum, es ist ja gerade erschienen, Mein Leben am Strand. Da geht es ja auch darum, wie gehen Italiener an den Strand? Ja, für die gehen da hin und zelebrieren. Sie ziehen sich vernünftig an, die ziehen sich kein ausgewaschenes T-Shirt an und Flipflops, sondern ein vernünftiges Hemd und Mokassins. Das mit dem Schmuck ist mir noch nicht aufgefallen. Da haben wir wahrscheinlich einfach eine andere Sicht auf die Dinge. Aber dass sich die Leute wirklich besser anziehen, ja, es gibt auch Italiener in Trainingshose, inzwischen sieht man auch. Aber im Schnitt muss man schon sagen, ist der Auftritt der Italienerinnen und Italiener deutlich besser. Das muss man schon zugestehen.
Und ich schwöre dir, wenn jetzt weißt du das ja mit dem Schmuck, du wirst drauf achten. Die Italiener stehen ja gerne vorne am Strand, am Spülsaum, wie wir jetzt hier alle gelernt haben von dir. Mhm. Und in der du so denkst, mein Gott, die haben die Liege bezahlt, aber stehen irgendwie die Hälfte der Zeit am Wasser, gehen auch nie richtig schwimmen, maximal so ein bisschen bis zu den Knien rein. Aber du wirst es sehen, selbst am Strand, wo Deutsche sich von allem Schmuck befreien, damit sie möglichst nahtlos braun werden. Die Italienerinnen haben 3 Ketten an 4 Armbänder Schmuck. Das spielt überhaupt keine Rolle. Es wird trotzdem eine schöne Farbe geben. Ich sage immer, Hauptsache, man macht Bella Figura, oder?
Absolut. Und Bella Figura, es ist auch so ein Wort, was immer missverstanden wird. Es geht eben nicht um die gute physische Figur, nicht um irgendeine Modelfigur und auch nicht um den Waschbrettbauch, sondern es geht um so ein souveränes, elegantes, lockeres Auftreten, was nichts mit Körperlichkeit zu tun hat oder nur sehr, sehr wenig. Und Bella Figura können Italienerinnen und Italiener auch sehr, 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 sehr gut. Und da können wir uns wirklich was von abschauen. Und das habe ich auch sehr früh gemerkt, dass ich da noch nicht so weit war. Inzwischen gebe ich mir mehr Mühe. Auch ich habe irgendwie das letzte Handtuch genommen und bin zum Strand geschlurft. Dir ist das mit dem Schmuck aufgefallen. Mir fällt am Strand immer auf, Deutsche und Österreicher haben immer sehr, sehr kleine Handtücher. Während die Italiener da diese riesigen Handtücher auspacken, es sind eben keine Handtücher mehr, sondern Badetücher, die komplette Liege bedecken. Und wir gehen da so mit Geschirrspültüchern hin. Das muss reichen. Den Zahn hat mir meine Frau relativ schnell gezogen. Sie hat mir gleich am ersten oder zweiten Strandtag, als wir noch verlobt waren, vernünftige Handtücher gekauft. Badetücher. Badetücher. Und diese Lektion werde ich nicht vergessen.
Und Gott sei Dank kommen ja auch genügend, meistens Männer vorbei und haben eine große Auswahl an Badetüchern über dem Arm, sodass man sie sofort dort kaufen kann. Ne?
Absolut, absolut.
Ich liebe das auch, ja.
Feilschen ausdrücklich erwünscht.
Wusstest du eigentlich, dass es von den unterschiedlichen Strandliegenfarben auch Tücher und Taschen gibt? Also du kennst es vielleicht, dass jeder so ein anderes Streifenmuster hat, jeder Banjo. Und es gibt eine Firma, die sich darauf spezialisiert hat zu sagen, und genau dazu machen wir euch Tücher, Badetücher, Kleidetaschen, Reisetaschen.
Ach, das fand ich eine tolle Idee. Das ist eine wirklich sehr schöne Idee, aber da merkt man, was so Mode angeht, bist du mir ein bisschen voraus. Das wusste ich tatsächlich nicht.
Na, kommen wir jetzt mal wieder von der Mode weg hin zu Stefan. Es ist dein Podcast und dein italienisches Glücksgefühl, was du uns wirklich so wunderbar beschrieben hast. Mir ist aufgefallen, dass du so vier Prinzipien rauskristallisiert hast. Unter der Vielzahl von italienischen Glücksmomenten, auf die unsere Hörer und Hörerinnen bestimmt auch bald stoßen werden. Deswegen lass uns vielleicht mal so einen Einblick in vier Stück davon geben. Das erste Prinzip heißt Panda-Prinzip. Und du meinst nicht den Bär, ne?
Nee, ich meine nicht den Bären, der ist ja auch süß. Ich meine tatsächlich das Auto, denn als ich begonnen habe, das Buch Italien-Prinzip zu schreiben, ist hier was ganz Erstaunliches passiert, was zumindest bei mir lange hängen geblieben ist. Es wurde ein über 80-jähriger Rentner gestoppt von der Polizei, ganz normale Routinekontrolle. Es stellte sich heraus, sein Fahrzeug war nicht versichert. Das passiert in Italien ab und zu mal und das ist auch nicht so schön, klar. Dann stellte sich heraus, der Mann hatte nicht nur keinen Führerschein dabei, sondern nie einen Führerschein besessen. Und ist bis zu seinem, sagen wir mal, 83. Lebensjahr gemütlich durch die Gegend gegondelt. Ich als Deutscher natürlich sofort, mein Gott, was hätte da passieren können? Und meine italienische Familie hat nur mit den Schultern gezuckt. Naja, was soll passieren? Der ist halt von Fossalong, das ist ein Vorort von Grado, ein paar Mal einkaufen gefahren in seinem Leben. Da passiert schon nichts. Und da dachte ich mir auch, ja, wenn man mal genauer drüber nachdenkt, ich will jetzt nicht sagen, dass man glücklicher ist, wenn man keine Kfz-Versicherung oder keinen Führerschein hat, das nun nicht. Aber es ist doch ein Sinnbild dafür, also Italiener sind oft unterversichert, ja, aber wir Deutschen, wir sind einfach total überversichert und machen uns viel zu viele Sorgen. Ich muss da immer daran denken, dass meine eigene Kfz-Versicherung Schäden bis 50 Millionen Euro abdeckt. Was soll passieren? Welchen Unfall muss ich machen, dass jemand 50 Millionen Euro bekommt, soll ich rückwärts gegen ein Atomkraftwerk fahren oder was?
Wahnsinn.
Also diese kleine Anekdote sagt natürlich ganz viel über Italien aus und nämlich einfach, dass Italiener, auch wenn sie oft schimpfen und auch oft gar nicht so glücklich sind in internationalen Umfragen, da können wir auch nochmal drüber sprechen, warum das so ist. Im Prinzip machen sie sich viel weniger Sorgen und sagen, es geht schon. Kein Problem, es geht schon.
Und das finde ich so bewundernswert, also diese Geschichte, die du jetzt hier gerade erzählt hast, das ist ein Mann, der ein hohes Alter hatte und dass der das so lange gemacht hat mit so einer Selbstverständlichkeit. Und ich glaube auch, dass dieses Thema Selbstverständlichkeit auch etwas ist, was sich vielleicht auch schon, wieder korrespondiert mit der Bella Figura. Die Italiener, die haben einen Bauch, die haben die strecken den vorne raus und gehen damit an den Strand, als wäre nichts. Und deutsche Männer, die einen Ansatz von dem Bauch haben, die gehen mit gekrümmtem Rücken und eben nicht mit dieser Selbstverständlichkeit. Ja. Und dass jemand so lange selbstverständlich ohne Führerschein fährt, das wird sich bei uns, glaube ich, keiner trauen. Naja.
Ja, es ist halt auch wirklich schwer, ne? Also aber dieses so ein gesundes Selbstbewusstsein, ne? Diesen italienischen unübersetzbaren Begriff der Sprezzatura, also wirklich auch schwierige Dinge so ganz mit leichter Hand erledigen. Das war bei diesem 83-jährigen Landwirt aus Fossalon. Der hat das wirklich in seinem Leben implementiert. Das kann man, glaube ich, sagen, ja.
Fossalon, da macht's bei mir Klick. Gibt's da nicht dieses wunderbare Bed and Breakfast, diese tolle Frühstückspension?
Sehr gut. Gut, dass du fragst.
Ja, das ist so das erste Prinzip, das Panda-Prinzip. Ein weiteres Prinzip von dir hat natürlich mit dem legendären Pino zu tun. Hat Pino jetzt eigentlich schon seinen Geburtstag gefeiert? Ist das nicht im Frühjahr?
Er ist 86 geworden.
Ja.
Es gab eine große Torte, nicht mit 86 Kerzen, das wäre ein bisschen viel gewesen. Wahrscheinlich gab es am Abend noch 86 Weißweine, das will ich nicht ausschließen. Aber er hat seinen Geburtstag gefeiert und es geht ihm gut. Und ich war leider an dem Tag nicht da. Aber er hat ja auch eine Familie, die groß genug ist. Da muss man ihn auch mal in Ruhe lassen. Auch wenn er natürlich konsequent jeden Tag auch an seinem Geburtstag in seiner eigenen Bar war und an seinem Stammtisch saß.
Also wir setzen das jetzt so voraus, oder ich setze das so voraus, dass jeder Pino kennt. Wir holen natürlich die Hörer von Radio Adria ab und zählen einmal, wer ist Pino und was ist das Pino-Prinzip?
Also Pino ist ein, wie schon gesagt, 86-jähriger Barista aus Grado, der seit mehr als 60 Jahren seine Enoteca da Pino führt. Diese Enoteca ist in den letzten 30 Jahren nicht einmal geschlossen gewesen, also hat auch Weihnachten, Silvester, Neujahr, Ostersonntag auf, immer, ist wirklich seit 30 Jahren offen. Natürlich macht sie nachts zu, aber sie ist wirklich eine Anlaufstation für alle, muss man auch sagen. Es gibt ja das Klischee, dass sich in manchen Bars Politiker und Marktfrauen nebeneinander an den Tresen stellen. Also bei Pino ist das wirklich der Fall. Es ist auch eine Bar, in der Touristen willkommen sind. Es ist einfach eine sehr, sehr heterogene Mischung und heterogene Mischungen tun jeder Bar gut, wie ich finde. Es gibt nichts Schlimmeres als irgendwelche Bars und Kneipen, die in den Händen einer Clique sind. Was an Pino so besonders ist, ist natürlich erstmal, dass er seit 60 Jahren diese Bar betreibt. Dort werden Bürgermeister gemacht und abgewählt. Das ist also wirklich ein ganz wichtiger Anlaufpunkt für alles, was man über Grado wissen will. Und ich habe das große Glück, Pino gut kennengelernt zu haben über meinen Schwiegervater. Und deswegen bin ich fast jeden Abend dort, bekomme so sehr, sehr viel mit. Und was ist das Pino-Prinzip? Ja.
Ja, du sagst, es geht so um dieses Netzwerk aus Freundschaften, aber genau, auch aus Zufallsbegegnungen,
genau.
Ne?
Ganz genau. Also was in Italien, oder sagen wir es mal anders, Soziologen sagen, je schwächer der Staat, desto wichtiger werden Familie und Freunde. Das ist eine ganz interessante Beobachtung. Und in Italien hat der Staat natürlich größere Probleme als, sagen wir mal, in Skandinavien oder Deutschland. Also es gibt, das soziale Netz ist nicht sehr ausgeprägt. Du hast oft relativ wenig Schutz vor Willkür. Wir reden jetzt nicht davon, dass Italien eine Bananenrepublik ist, aber wer schon mal versucht hat, über die Bürokratie in Italien was zu machen, was weiterzukommen, ist wirklich schwer. Luciano de Crescenzo hat es mal so ausgedrückt. Es gibt Länder, die auf Gerechtigkeit basieren. Und es gibt Länder, die auf Freundschaft basieren. Und er nimmt das Beispiel, dass in Großbritannien der Zimmerjunge die Königin verklagen kann.
Ja.
Dafür sind diese Gesellschaften aber ziemlich kühl in allen Belangen. Und in Italien geht das wahrscheinlich nicht. Da kann wahrscheinlich nicht jeder Giorgia Meloni verklagen oder einen anderen hohen Politiker, egal ob links oder rechts. Dann werden natürlich Netzwerke wichtiger, auch mit allen Nachteilen. Müssen wir nicht drüber reden. Aber Luciano de Crescenzo sagt, in Ländern, die auf Freundschaft basieren, ist das soziale Leben viel, viel besser. Weil du natürlich nur mit einem Netz aus Freunden weiterkommst. Und wer viele Freunde hat, dem geht's besser. Und das muss man jetzt auch gar nicht so rational runterbrechen. Also es ist ja nicht so, wie soll ich sagen, man...
Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Wir sagen im Rheinland dazu der Kölsche Klüngel. Also ja, da geht es genau, bei uns genau. So drum, dass nur kennst du wen, dann wird dir geholfen und kennst du was, hast du was. Aber da geht's. Ich finde, das ist es nicht. Das Besondere daran ist, ja klar, jeder fragt doch, auch im Privaten, wenn du jetzt, sag ich mal, Zahnschmerzen hast und ewig nicht beim Zahnarzt bist, fragst du ja auch, kannst du mir einen Zahnarzt empfehlen? Mhm. Und ja, von dem her finde ich das immer sehr legitim. Aber es ist dieses... sich einfach austauschen, unterhalten, wie selbstverständlich einfach offen dafür sein, mehrmals am Tag mit fremden Menschen zu sprechen.
Ich habe Freunde, die sind in der DDR aufgewachsen und die sagen, ja, man musste sich mit allen gutstellen, weil es hieß immer, wer weiß, zu was der mal nützlich ist.
Ja.
So denken Italiener nicht. Also das ist nicht so bewusst.
Ah, kein Opportunismus.
Kein also Opportunismus, so dieses, ist nicht so ein bewusstes Netzwerken, was auch in den USA so gern verbreitet wird, so wie man Freunde gewinnt. Nein, nein, das ist schon eine tiefe Lebenseinstellung, dass man sich hier auf der Piazza trifft, dass es auch so eine gewisse demokratische Gleichheit gibt, weil jeder irgendwo was zu sagen hat. Aber wie gesagt, es ist eben keine opportunistische Haltung, zu sagen, ich brauche jetzt viele Freunde, ich gehe in Pinos Bar, da habe ich viele Freunde und also so.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich
so ist es kann's, wirklich nicht.
Ich kann es so nachempfinden und das ist übrigens auch eines der größten gesellschaftlichen Probleme, die wir zumindest in Deutschland haben, dass sich die Milieus nicht mehr mischen. Und dieses Mischen der Milieus, was ausbleibt, weil jeder in seinem Supersportclub ist, die Kinder auf eine Privatschule gehen, du nicht mehr in den Ehrenämtern bist, Feuerwehr, da haben sich Milieus gemischt und das fällt uns gesellschaftlich vor die Füße. Das ist in Italien anders.
Das ist in Italien definitiv anders. Wobei es natürlich, also Achtung, es gibt natürlich auch hier Klicken, es gibt Leute, die bleiben unter sich und so weiter, aber in einem 8000-Seelen-Ort kommt man dazu fast gar nicht. Auch, weil natürlich auch der Tourismus ordentlich alles durchmischt und aufwühlt. Mhm. Und bei Pino ist es tatsächlich so, wir hatten neulich ein Abendessen dort. Da waren zwei ehemalige Bürgermeister, da war aber auch der ehemalige Oberkellner, da war der einzige stramme Kommunist des Ortes, da waren Hausfrauen, da waren Köchinnen. Es war wirklich so bunt gemischt, wie man sich's nur wünscht. Und wie gesagt, es gibt nichts Langweiligeres, Öderes und vielleicht sogar auch Gefährlicheres als Milieus, die sich nicht mischen, sondern die unter sich bleiben und in ihrem eigenen Saft kochen.
Ja, du gehst ja fast täglich zu Pino. Du hast doch über Pino ein Buch geschrieben, Meine Bar in Italien. Mich würde das jetzt mal interessieren, weil ja auch viele Deutsche, viele Österreicher darüber nachdenken, nach Grado zu ziehen, es dir nachzumachen. Ab wann hat man denn so das Gefühl, man ist angekommen? Und wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich ziehe nach Italien, ab wann würden sich die Menschen bei Pino auch freiwillig mit mir unterhalten? Wann hast du das Gefühl gehabt, jetzt bin ich einer von ihnen?
Also, Grado ist eine Insel. Man bleibt immer so ein bisschen der Zugereiste, keine Frage. Mhm. Bei mir war natürlich die Hilfe, dass ich eine italienische Familie geheiratet habe, dass ich jetzt nicht komplett sozusagen bei Null anfangen musste. Also, Italiener sind sehr offen. Also, ich glaube, du kommst da schnell ins Gespräch. Du lernst schnell Leute kennen, du schließt schnell Freundschaften. Dass es natürlich nicht so eine Verkumpelung und Verbrüderung ist, das ist eben auch etwas sehr Italienisches. Also es gibt schon auch immer die Distanz, ne? Das ist schon wichtig. Also es kommt nicht so wie im Rheinland oder wie auf österreichischen Skihütten oder deutschen Wirtshäusern zu Verbrüderungen. Das gibt es tatsächlich nicht. Da muss man lange für arbeiten. Aber es soll ja auch keine Arbeit sein, wichtig, ne? Man geht also zu Pino, weil man sich wohlfühlt und nicht, weil man irgendwie einen großen Plan verfolgt. Das fällt Italienern immer sehr schnell auf, ne? Mhm. Man muss aber sagen, Grado ist, und das kann ich wirklich von mir selbst sagen, ein sehr gastfreundlicher Ort. Egal, wo man hingeht. Meistens wird man angelächelt, es wird geplaudert, natürlich gibt es auch in Italien und gerade in Norditalien auch verschlossene Charaktere und manchmal ist man ja auch selbst verschlossen und will selbst auch mal seine Ruhe haben. Gibt's auch. Ich sitze ja auch oft bei Pino am Morgen mit Computer und bin dann auch so ein bisschen für mich oder lese etwas, weil's irgendwie zum Job gehört. Also es ist jetzt nicht so, dass man da täglich und stündlich Party macht und die Weißweingläser klingen. Aber es ist schon ein Ort, Grado, und Pino und sehr, sehr viele Bars, eigentlich alle, die ich hier kenne und Restaurants, wo man freundlich empfangen wird, wo man nicht übers Ohr gehauen wird. Ich hasse ja dieses deutsche Wort Abzocke. Finde ich ja ganz schlimm, wenn irgendwie jemand von Abzocke redet, weil ihm wieder ein Coperto für 1,50 auf die Rechnung geschrieben wurde.
Ja.
Aber das ist halt so ein bisschen die Mentalität bei manchen. Also insgesamt, und deswegen zieht es uns ja auch nach Italien, ist das schon ein generell freundliches Land.
Du hast das vor einiger Zeit mal in einem Podcast gesagt, dass du ja auch gerne im Café arbeitest, bei Pino arbeitest, dass du gerne in der Bahn arbeitest, also an diesen sogenannten dritten Orten zwischen offiziellem Büro und Homeoffice, der dritte Ort. Was macht für dich diese Faszination aus, bei Pino zu arbeiten?
Also erstmal gibt es ja tatsächlich viele Autoren und Schriftsteller, sehr berühmte Menschen, die sehr gern in Kaffeehäusern gearbeitet haben. Ich glaube, Claudio Magris hat mal gesagt, man ist dort allein, aber nicht einsam. Das finde ich einen sehr schönen Satz. Ja, wirklich schöner Satz.
Wunderschön.
Und wahrscheinlich ist der Satz auch älter, irgendjemand weist mir nach, dass er wahrscheinlich schon von einem österreichischen Schriftsteller im 19. Jahrhundert.
Das ist das Stefan, das ist das Gute am Podcast. Auf Social Media hättest du jetzt direkt einen Shitstorm darunter. Das war 1730, Papst. Beim Podcast haben wir davon Ruhe.
Da haben wir Ruhe, sehr gut. Nein, also dieser Spruch hat schon sehr, sehr viel Wahrheit, ne? Weil man wirklich, man kann konzentriert arbeiten und hat trotzdem dieses Geschnatter um sich, was ich sehr schätze, weil ganz still und nur sein eigenes Magengrummeln zu hören und so, das ist auch irgendwie nix. Also das ist schon ganz cool und man wird auch in Ruhe gelassen. Da haben alle Respekt vor. Ich gehe auch nicht zu einem, der gerade die Gazzetta dello Sport liest und klemme ihm ein Gespräch an die Backe. Mhm. Das schätze ich sehr. Dann schätze ich natürlich sehr, dass es bei Pino wirklich auch am Morgen schon wirklich, also da kommt jeder und wenn man mal so ein bisschen aufhorcht, weil man mal kurz eine Pause machen will, dann kriegt man auch richtig, richtig interessante Sachen mit, weil eben die Fischer kommen, der Bäcker kommt, der örtliche Trainer des Fußballvereins kommt und jammert über seine Jungs. Pino kommt dann auch so gegen 11, da bin ich dann allerdings meistens schon weg, ich treffe ihn meistens abends, er hält dann auch Hof. Immer am selben Platz. Er ist auch der Einzige, der den Fernseher bedienen darf, der oben rechts an der Wand hängt. Er hat die Fernbedienung neben sich und nur er. Und er schaltet dann auf Fußball um abends oder auf die Nachrichten.
Da gibt es in Deutschland ein ganz wunderbares Wort für. Pino hat die Macht.
Die Fernbedienung ist die Macht. Auf jeden Fall. Obwohl der Fernseher komischerweise nie hört einer hin, außer beim Fußball, wenn mal ein Tor fällt. Aber ich liebe ja auch Fernseher in italienischen Trattorien. Es ist ganz komisch, aber ich mag das irgendwie. Es hat so ein Wohnzimmergefühl. Und ich finde es auch cool, wenn da Fußball läuft und man trotzdem mal so kurz hinguckt. Und dann tatsächlich auch, wenn da mal ein Tor für Udinese fällt oder für AC Mailand und dann kommt man auch so mit den anderen ins Gespräch, dann hat man irgendwie so einen Anknüpfungspunkt. Ich mag das. Ich weiß, viele finden das ganz schlimm. Fernseher irgendwie, ja, gerade in der Trattoria, im Café mag es ja noch gehen, aber ich finde es super.
Ich finde, das ist in Deutschland für mich so ein Erkennungsmerkmal für ein echtes italienisches Restaurant. Also wenn ich wirklich wissen will, sind das Italiener, dann erkenne ich das daran, dass der Fernseher läuft mit Raiuno oder Raidue. Und du hast gerade Gazzetta dello Sport erwähnt. Das ist für mich auch ein Stück weit typisch italienisches Glücksprinzip. Die haben nur eine Seite für die wirklichen Nachrichten, ne?
47 Seiten Fußball und anderer Sport. Und dann auf der letzten Seite die Weltnachrichten zusammengefasst, auf einer halben Seite, weil drunter ist noch das Fernsehprogramm. Und ganz ehrlich, ab und zu tut es uns ja mal allen gut, nicht von News bombardiert zu werden, also von harten News. Umgekehrt weißt du auch, wenn mal irgendeine Nachricht auf Seite 1 der Gazzetta dello Sport kommt, dann ist es richtig ernst. Das war zuletzt
der Fall. Dann haben wir eine
Lage. Dann haben wir ein Problem. Das war das letzte Mal der Fall, als Italien... Ich habe sogar noch, als Italien zugemacht hat bei Corona. Da war die Schlagzeile bei Gazzetta dello Sport, il Nord chiude. Also Norditalien hat ja dann wirklich dicht gemacht. Ja. Die Italiener waren ja die Ersten, die von Corona in Europa betroffen waren. Ja. Und da wusste man dann, okay, Seite 1 der Gazzetta dello Sport, da haben wir ein Problem.
Ich finde das Phänomen, ich finde das klasse, zu sagen, eine Seite Nachrichten und damit ist man auch, hat man eine gute Grundversorgung.
Man verpasst nichts.
Man steigt nicht
in die Tiefe, aber man weiß so ungefähr, was passiert. Und lustigerweise ist die Gazzetta dello Sport, es gibt ja ganz, ganz viele Auslandsitaliener und bei denen ist die Gazzetta dello Sport die beliebteste Zeitung. Also noch vor Corriere della Sera. Das ist einfach ein Heimatgefühl. Diese Zeitung schafft es, die Italianità zu vermitteln, das wirkliche Heimatgefühl.
Stark. Ich kann es sehr gut verstehen und manchmal ist übrigens auch Nachrichten lesen angenehmer als Nachrichten schauen, dass man von den brutalsten Bildern verschont bleibt.
Ja.
Ja, jetzt haben wir schon 2 P's geschafft. Tata, Halbzeit.
Also, wo wir gerade bei der Gazzetta sind, Halbzeit.
Spätestens jetzt ist Zeit für die Werbung. Und dann schauen wir mal rein. Es gibt noch 2 weitere Prinzipien. Auch die fangen mit P an. Das Pubertätsprinzip. Da konnte ich mir zunächst einmal gar nichts drunter vorstellen.
Also, ich habe vor etwa 10 Jahren für Gref und Unzer einen Erziehungsratgeber geschrieben. Ganz verrückt. Und ich bin ja weder Psychologe noch Pädagoge. Ich habe dort im Prinzip nur geschrieben, wie es meine italienische Schwiegermutter macht. Mit der Kindererziehung. Und das ist so gut angekommen, dass dieses Buch, es heißt Wir sind Papa, ist inzwischen in der 10. Auflage, ist immer noch einer der bestverkauften Erziehungsratgeber. keine Ahnung, was heißt keine Ahnung? Also der Verlag wundert sich, ich wundere mich, aber ich habe da wahrscheinlich irgendeinen Nerv getroffen. Da geht's um kleine Kinder. Aber es setzt sich schon fort und als meine Kinder in der Pubertät waren, habe ich halt mal genauer hingeschaut und es fängt schon damit an, dass es in Italien das Wort Pubertà eigentlich gar nicht gibt. Also es ist ein wirkliches Fremdwort. Also so wie bei uns ist ja Pubertät geläufig, aber die Pubertà, die das Gleiche meint, wird fast nie verwendet. Und mir ist aufgefallen, natürlich gibt es zwischen 15 und 18, sagen wir mal, so gewisse Spannungen. Die Kleinen versuchen halt so ein bisschen so ihre Freiräume, sich selbst zu finden und so weiter. Aber ich habe nie irgendwas mitbekommen und inzwischen kenne ich nun wirklich viele Familien aus großen und kleinen Städten, aus Fischerorten und touristischen Orten, dass es da so richtige pubertäre Zicken gibt. Warum das so ist, ist wahrscheinlich hat wahrscheinlich wieder viele Gründe, hat ganz viel mit dem familiären Zusammenhalt zu tun, den wir schon zu Anfang besprochen haben, dass die Familie eben wirklich wichtig ist und dass das auch die 16-Jährigen wissen. Dazu kommt ja zum Beispiel eine ganz banale, aber doch sehr, sehr tiefgreifende Beobachtung, dass natürlich übernimmt der Sohn des örtlichen Fahrradhändlers mit 17, 18, fängt der in der Werkstatt seines Papas an, ganz klar, und übernimmt den Laden dann mit Mitte 30. Das ist für Italiener überhaupt keine Frage. In Deutschland will man doch, und ich merke es ja an mir selbst, mein Vater war Koch, ich Idiot. Und ich wollte natürlich was völlig anderes machen und er ist leider früh verstorben und ich habe nichts von ihm lernen können, was mir jetzt, wo ich viel für einen Feinschmecker schreibe und selber gern koche, was mir jetzt sicher viel genützt hätte.
Wie schade.
Aber das ist, deutsche Pubertät ist doch so, mein Gott, egal was meine Eltern machen, ich will unbedingt was anderes machen.
Und es ist genau das, es ist diese Beziehung. Also Pubertät ist ja nicht nur jetzt, okay, du bekommst Pickel und Wachstumsschübe, sondern eigentlich geht's in der Pubertät, also das, was in der Pubertät nervt, ist die Beziehung. Was man bei Facebook schreiben würde, Beziehungsstatus, es ist kompliziert. Es ist in der Tat gefühlt kompliziert zwischen den Kindern und den Eltern. Ne?
Habe ich hier in Italien nie mitbekommen, war auch bei meinen eigenen Kindern nicht so. Wirklich, ich weiß, da vielleicht hatte ich auch nur Glück, aber ich sehe es eben auch bei ganz, ganz vielen anderen. Die Familie ist zu wichtig, als dass man sich da stresst. Ganz sicher, und das habe ich auch in Wir sind Papa geschrieben, spielt auch das gemeinsame Abendessen eine ganz, ganz wichtige Rolle. Also dazu gibt es tatsächlich Untersuchungen. Man hat mal wirklich gegengerechnet und geschaut, es gibt eine Korrelation zwischen Teenagern, die regelmäßig mit ihren Eltern essen. Und je weniger das der Fall ist, desto anfälliger sind sie zum Beispiel für Drogenkonsum. Also da gibt es eine knallharte Korrelation. Ne? Weil nämlich beim Familienessen, zumindest in einer guten Familie, es gibt auch in Italien Idioten, die ihre Kinder schlecht behandeln, aber dort kommen eben auch Probleme auf den Tisch. Ne? Dort kann man auch sagen, Mensch, ich habe irgendwie Probleme in der Schule und Mathe und so. Also da wird auch drüber gesprochen. Ne? Und da ist die Familie dann natürlich auch ein riesiger Rückhalt, ne? Darfst du nicht vergessen. Also weißt du, wenn du eine Familie im Kreuz hast mit 15, 16 und deine Freundin hat mit dir Schluss gemacht und dein Englischlehrer hasst dich, dann sagst du, okay, egal, ich komme nach Hause und alles ist cool und wir essen heute Abend irgendwie schön gemeinsam und da kann ich das mal ansprechen, vielleicht haben die eine Idee.
Das, glaube ich, ist ein Punkt. Und das andere, der andere Unterschied könnte sein, was du vorhin gesagt hast, mit dem Sonntagmittagessen. Wir reden nicht über Krankheiten. Gefühlt war es in meiner Pubertät so, da wurde auch immer Wert drauf gelegt, es wird morgens gefrühstückt und es wird abends zusammen Abend gegessen. Aber das war dann so, hast du deine Matheaufgaben gemacht? Schreibst du morgen einen Englischtest? Also es kamen dann irgendwie immer so diese negativen Themen auf den Tisch. Und natürlich hast du dann als Teenager, als Pubertierender keinen Bock mehr da drauf, weil du weißt, das Abendessen ist irgendwie kompliziert, anstrengend. Mhm. Das heißt, ihr habt auch da diese Leichtigkeit, ne? Und wahrscheinlich auch, weil mehrere am Tisch sitzen und nicht nur ein Kind im Kreuzfeuer zwischen zwei Elternteilen, macht das auch schon leichter, ne?
Ja, allein schon, dass die Nonna und der Nonno dabei sind, die das ja alles sowieso entspannter sehen. Ja. Weißt du, die sagen dann, komm, na gut, dann hast du halt eine 5 geschrieben, ist doch egal. Ich war der Schlechteste in der Schule und ich schau, was aus mir geworden ist. So, also das ist wirklich, da spielt der familiäre Zusammenhalt und auch, wie du es richtig sagst, der Generationenzusammenhalt eine wirklich große Rolle.
Mhm. Glaubst du, dass das für uns auch so ein bisschen so ein Rezept sein könnte, diese Leichtigkeit auch so gegen das, was wir hier immer mehr wahrnehmen, dass Menschen gefühlt in einer Überlastung sind, in einem Burnout, dass es ihnen zu anstrengend ist, sich mit Freunden und der Familie zu treffen. Es wird gefühlt in vielen, vielen Kreisen weniger, weil es als Stress empfunden wird.
Ja, weil es die Deutschen überreißen es dann gerne, wie du schon sagst. Man trifft sich dann sozusagen zu einer Familienkonferenz statt zum Essen. Ne? Und das darf es halt nicht sein. Ja. Es muss da wirklich diese Beschwingtheit haben, diese Leichtigkeit. Papa und Mama freuen sich, dass die Kinder da sind. Komm, und nachher gucken wir noch was Schönes. Sag mal, und was war denn jetzt eigentlich mit Mathe? Wieso, ne, so. Ja. Aber wenn es natürlich so ritualisiert wird und Papa fragt oder Mama fragt ab, sag mal, ne, so das Hausaufgaben, na, das ist, das ist es nicht. Ne? Also die Leichtigkeit kann man halt so schlecht erzwingen. Man muss es aber versuchen. Also ganz sicher, also alle, die hier mithören und kleine oder mittelgroße oder schon größere Kinder haben, es ist, wie gesagt, nachgewiesen, dass je mehr ihr gemeinsam esst, desto besser wird es euren Kindern gehen. Und desto besser geht es übrigens auch euch. Denn ich finde es ja auch wunderbar, meine Töchter sind jetzt gerade beide aus dem Haus. Beide studieren in anderen Städten, aber sie sind jedes Wochenende hier, statt irgendwie Party zu machen.
Schön.
Und wir gehen gemeinsam essen. Ich koche was, die kochen was, haben jetzt auch so das Kochen für sich entdeckt. Auch so ein bisschen durch Corona natürlich. Ne? Da ging es dann los, so mit Brotbacken, ganz klassisch. Und das ist einfach auch gemeinsam kochen übrigens. Das ist eine ganz, ganz schöne, wunderbare Sache, die man mit den Kindern machen kann. Und sei es nur, meine Kinder haben schon mit 5, 6 angefangen, Karotten zu schälen und sowas. Also so banale Sachen, das ist schon cool.
Ich glaube, und das ist jetzt vielleicht auch schon die Überleitung zum vierten Prinzip, zum Pasta-Prinzip. Wir hatten das in der Folge 1 ja schon mit der Spaghettata. Wenn wir Deutschen uns verabreden, dann ist das mit einem Riesenaufriss. Also du planst 3 Tage vorher, was kochst du, ausgefallene Rezepte, wie wird der Tisch dekoriert oder wo gehen wir essen. Dann wird 20 Mal in einer WhatsApp-Gruppe hin und her geschrieben und. Und diese Leichtigkeit, die man auch in das Thema reinbringt, das ist dieses vierte Prinzip, das Pasta-Prinzip, ja.
Ganz genau. Also wir hatten schon vieles davon angesprochen. Dazu kommt natürlich noch, haben wir noch gar nicht davon gesagt, wie unglaublich gut die italienische Küche ist. Muss man ja auch mal sagen. Und vor allen Dingen, und da kommt es auch wieder mit dem Aufwand, ne? Italienische Küche, die allerbesten italienischen Rezepte kennen nur 3, 4 Zutaten. Ja. Pasta Pomodoro, Pasta al Vongole, Spaghetti Carbonara, 3, 4, 5 Zutaten maximal. Die müssen dann aber on point sein. Aber oft sind es Zutaten, die fast alle von uns zu Hause haben. Und deswegen ist so eine Spaghettata, also der große Topf Nudeln in der Mitte und alle sitzen drumherum, halt auch schnell gemacht. Und was ich in Italien auch ganz geil finde und aus Deutschland anders kenne, es ist dann aber auch irgendwann auch schnell wieder vorbei. Also es wird dann nicht so bis 2 Uhr nachts versumpfen, weißt du? Das kann auch mal passieren, aber es ist so, alles ist ein bisschen spielerischer und okay, dann sind sie halt um 23 Uhr schon weg und dafür trifft man sich aber 2 Tage später schon wieder.
Das ist wunderbar, das ist auch in den Bars mir aufgefallen. Also ja, dieses
es geht zügiger, ne?
Es ist nicht so, schneller.
Ja, es ist aber auf so eine entspannte Art schneller. Keiner ist gehetzt, aber jeder weiß auch, also ich trinke jetzt keine 7 Glas Wein hier, nur um mit dir bis 2 Uhr nachts übers Leben zu philosophieren, denn morgen früh will ich ja wieder meinen Espresso haben und ganz entspannt.
Alleine, Stefan, dass man in Italien in den Bars, auch in den Weinbars, wo du jetzt abends, sag ich mal, hingehst, du bleibst stehen, also du trinkst im Stehen, du nimmst dein Glas Wein, wenn das Wetter schön ist, mit raus, setzt dich an den Kanal oder stehst am Kanal oder maximal, dass man sich irgendwie an der Mauer anlehnt. Aber das gibt's in Deutschland so gut wie nicht, dass du sagst, du gehst irgendwo in ein Gasthaus und trinkst 1, 2 Gläser Wein mit deinen Freunden im Stehen. Und dann sind's eben auch nur die 2 und nicht die 5 oder 6 Gläser,
genau.
Ne?
Ja, genau. Oft auch vor der Tür im Freien. Also, ich war gerade in Rom, und dort ist die Aperitivo-Kultur komplett draußen. Das ist natürlich auch ein bisschen dem Wetter geschuldet, schon klar. Aber es ist eben auch was Besonderes. Wenn man hat dann wirklich das Glas Wein und ist dann auch, Italiener sind auch sehr genügsam im Trinken und auch im Essen. Das hilft natürlich auch, dass man dann eben auch fast jeden Abend ein Glas Wein trinken kann, weil es auch nur bei einem Glas bleibt. Du kommst aus dem Rheinland, ich komme aus Niedersachsen. Wir kennen andere Abende.
Ja, ich kenne andere Abende und wiederum habe ich das bei meiner Mutter sehr bewundert. Meine Mutter hat auch jeden Abend ein Glas Wein getrunken. Und die Flasche stand immer da. Und da wäre nie auf die Idee gekommen, sich ein zweites Glas zu holen. Das war auch kein großes Glas. Also ich würde es mal eher als ein halbes Glas. Aber da hat sie sich jeden Abend drauf gefreut. Und das war auch ein entspannter Umgang damit.
Deine Mutter hat italienische Vorfahren wahrscheinlich.
Wir sind ja beides Zitronenmädchen. Meine Mutter und ich sind made in Italy, am selben Strand. Ja.
Ah, okay. Dann
meine Großeltern sind Ehrenbürger von Emiliano Maritima geworden.
Sehr gut, sehr gut. Sehr schön, sehr schön.
Ja, ist eine schöne Geschichte. Ja, vielleicht kannst du uns auch nochmal, das ist auch so ein Begriff, Aperocena, magst du uns das mal erklären, was es damit auf sich hat?
Finde ich super. Ist ein neues Wort für etwas, was es schon länger gab, aber jetzt tatsächlich auch sehr populär geworden ist. Man trifft sich zum Aperitivo und verschlingt dabei so ein paar dieser wunderbaren italienischen Häppchen. In Venedig sind es die Cicchetti, wie du weißt, als Venedig-Liebhaberin. Ja, und wenn man da so 4, 5, 6 Cicchetti zu sich genommen hat und ein Glas Wein und vielleicht noch ein zweites, dann war das auch schon das Abendessen. Das ist also eine entspannte Form des Abendessens, eine Kombination zwischen Aperitivo und Cena, deswegen Aperocena. Ich mag das sehr. Ich mag es nämlich auch oft, siehst du, so ganz Italiener bin ich noch nicht. Ich mag es auch oft gern früh abends zu Hause zu sein, weil ich sehr gern abends schreibe. Also ich schreibe morgens viel, wenn ich bei Pino bin, und abends nicht bei Pino, sondern dann irgendwie zu Hause. Und da ist ein Aperocena auch oft im Stehen, aber nie im Gehen. Also das natürlich auch. Ne? Man sitzt sich dann gegebenenfalls auf die Motorhaube eines Fiat Uno, der da irgendwo geparkt ist. Und nascht dann so ein bisschen. Und da haben sich viele Restaurants drauf eingestellt. Sicher hat es auch ökonomische Gründe. Auch in Italien sitzt das Geld halt nicht mehr ganz so locker wie vielleicht in den goldenen 80er, 90er Jahren. Und als Student kannst du dir das Essen gehen jenseits der Pizza auch nicht so leisten, wie es vielleicht mal der Fall war. In Italien haben die Preise halt auch brutal angezogen, was viele in diesem Jahr wahrscheinlich erleben werden, wenn sie im Sommerurlaub sind. Aber wie überall. Und deswegen ist Aperocena auch eine sehr preiswerte Möglichkeit, sehr viel Italianità zu genießen, aber dabei auch noch satt zu werden.
Und wir können damit jetzt nach dem vierten Prinzip den Bogen schließen zur Bella Figura. Ich glaube in der Tat, dass es auch gut tut, wenn man ein bisschen früher zu Abend isst und ein bisschen weniger, dann ist es am nächsten Tag auch leichter mit dem durchgestreckten Rücken an den Strand zu gehen, als wenn ich um 22 Uhr, was euch Italienern ja immer nachgesagt wird, die fangen erst um 22 Uhr an und dann essen die 5 Gänge. Ja. Das ist abends gar nicht der Fall.
Also hat
sich
ein bisschen erledigt, diese ganze, also gibt es noch, natürlich je weiter in den Süden du kommst, desto später machen die Restaurants auf, aber das ist auch klimatisch bedingt. Aber das zum Beispiel, als ich nach Italien kam vor 20, 25 Jahren, war es tatsächlich selbstverständlich, du gehst ins Restaurant, machst Aperitivo, Primo, Secondo, Dolce. Das hat sich in Italien auch geändert. Also das habe ich bei fast keiner Familie hier erlebt. Gut, ich bin in Norditalien zugegeben, aber dass jemand da das komplette Programm fährt, wie noch vor 25, 30 Jahren, als ich so die ersten Male in Italien war. Nee, also da ist inzwischen,
ja,
man geht auch in teure
ja
Restaurants. Ja, man geht auch in teure Restaurants und nimmt nur eine Pasta und dann vielleicht noch ein Dolce oder ein Antipasto und eine Pasta oder nur das Hauptgericht. Das ist auch inzwischen völlig, völlig okay, völlig legitim, und das machen ja auch Italiener. Da müssen sich auch die Deutschen und Österreicher nicht schämen, wenn sie nur eine Pasta essen wollen.
Das wollte ich gerade sagen. Ich bin, ja, wir haben ja gerade drüber gesprochen, Großeltern, Eltern, Italien-Liebhaber. Ich bin damit sozialisiert worden, dass ich mich nicht unterstehen sollte, in ein Restaurant zu gehen und so wie in Deutschland einen Hauptgang zu bestellen. Aber das hat sich geändert. Also auch in Italien, ich sehe es auch so, also auch mit Italiener essen einen Teller Pasta und haben kein schlechtes Gewissen, wenn es danach heimgeht. Oder eben noch das schöne Deutsche.
Bei den Deutschen kommt immer noch dazu, der Insalata Mista. Das ist eine Spezialität, die Italiener überhaupt nicht verstehen. Warum geht man für einen grünen Blattsalat ins Restaurant? Aber weißt du, Jeder wie er mag.
Ja, oder auch dieses, du bestellst ja doch so einen gemischten Salat als Beilage dazu, dürfen sie mir aber als Vorspeise bringen, ne?
Sehr gut, sehr gut.
Oh, Stefan, was mache ich denn jetzt, wenn ich so in Deutschland lebe und mal so ein bisschen Italianità in meinen Alltag bringen möchte? Hast du so einen Tipp, womit ich mal anfangen kann?
Also, finde erstmal einen vernünftigen Pino mit einem vernünftigen Kaffee.
Ja.
Das ist echt schon viel wert. Wenn der Tag gut startet, ist doch eigentlich alles geritzt. Also was soll da noch passieren, wenn es gut losgeht? Also so eine kleine Stammkneipe am Morgen, nicht am Abend, am Morgen, wirklich auch so das so ein bisschen genießen, wie wir vorhin gesagt haben, man geht an den Strand elegant, geh auch in die Bar elegant. Ne? Muss ich dir nicht erzählen, muss ich den meisten Zuhörerinnen und Zuhörern auch nicht erzählen, aber auch da geht es wieder darum, diese Kleinigkeiten, den Kaffee oder den Cappuccino, wirklich so zu zelebrieren, dass er einem selbst was bedeutet. Dass man selbst diese 2, 3 Minuten für sich hat. Und wir hatten es ja auch schon von den Kaffeemaschinen, dass die meisten Italiener keine Kaffeemaschine haben. Sie haben halt ihren Pino vor der Tür. Das ist in Deutschland vielleicht noch nicht so verbreitet, aber ich glaube, in Städten kriegt man sowas schon hin. Da gibt es gute Frühstücksbars, und das wäre ein Punkt, den ich mal machen würde.
Das ist ein guter Hinweis und vor allen Dingen auch da wieder nicht dieses komplizierte, ich gehe frühstücken oder ich gehe zum Brunch oder ich verabrede mich, sondern man geht morgens aus dem Haus, hat schon mal den Körper einmal so ein bisschen durchgerückelt bei einer, das sagt Mickey Beisenherz immer, Aflanage, ja, also flanieren statt spazieren. Und dann trinkst du eben nur einen Espresso oder einen Kaffee oder Cappuccino und gehst wieder heim. Also dass es gar nicht so ein großer Aufriss ist, ne? Im Sinne von, ich bin jetzt 2 Stunden weg. Ne?
Genau, genau. Brunch ist sowieso, gibt es in Italien wirklich nicht. Und,
ist auch furchtbar.
Ja, das war auch, das weiß ich noch von meinem Vater, dass irgendwie Köche, die irgendwie am Abend vorher Mist gebaut haben, die mussten am nächsten Morgen Brunch machen. Das war immer so die Strafarbeit.
Die Köche, und ich habe auch immer einen riesen Respekt davor, wenn dann so sonntags zum Brunch gegangen wurde, dass ich mich gefragt habe, sind das die ganzen Sachen, die unter der Woche nicht verkauft wurden?
Klammer auf, ja, Klammer zu.
Ach, ich freue mich. Wir machen bestimmt auch mal eine Folge nur über die italienische Küche.
Sehr gerne.
Aber das ist ein schöner Tipp. Also fang mal mit dem Cappuccino an. Fang mal mit so einem bisschen Italianità im Alltag an. Jetzt jenseits von Pino, was macht dich denn noch glücklich? Welches italienische kleine Ritual hast du, was du pflegst und was dir viel wert ist?
Das ist jetzt was ganz Neues. Ich bin jetzt unter die Samstags auf den Markt Gier gegangen. Das ist ja wirklich eine große Freude. Also sonst habe ich immer meine Frau und meine Frau seltener, weil meine Frau ist ja 150% berufstätig. Sie ist wirklich sehr, sehr engagiert in ihrem Job. Meistens hat meine Schwiegermutter für uns alle eingekauft. Dann war ich ein paar Mal mit, habe endlich auch vernünftige Kartoffeln entdeckt. Und was es auch für eine Freude ist, auf so einem kleinen Markt einzukaufen. Und natürlich dann, meine Schwiegermutter kennt sowieso wieder alle. Und dann hier hat sie mich so ins Bild gezerrt. Hier, guck mal hier, das ist mein deutscher Schwiegersohn. Der hat gesagt, deine Kartoffeln sind so lecker. Ja, und dann war ich bei Manuel. Jetzt bin ich bei Manuel Stammgast. Und der macht sich Sorgen, wenn ich mal einen Samstag nicht dort bin. Also Marktgang ist jetzt nichts typisch Italienisches, aber schon dieses Einkaufen, dieses genussvolle Einkaufen, dieses bedachte Einkaufen. Dann natürlich auch am Abend das Kochen, aber irgendwie, wenn du es auf dem Markt kaufst, ist es irgendwie nochmal irgendwie spezieller, als wenn du es im Supermarkt kaufst. Weil du die Leute, die es anbauen, irgendwie kennst. Das finde ich ganz cool. Und es macht dann eben auch Spaß, diese Produkte am Abend dann zu kochen. Das ist irgendwie was ganz Besonderes und das ist jetzt also was Neues, was ich mir angeeignet habe. Wie gesagt, nicht sehr italienisch. Meine Mutter in Deutschland ist auch jeden Samstag auf den Markt gegangen. Aber es ist eben Teil dieser ganzen Wertschätzung für gutes Essen und Trinken.
Und ich glaube, Stefan, es ist auch so etwas, was man bei dir lernen kann, wenn man deinem Newsletter folgt und deinem Blog Post aus Italien. Wir verlinken den in den Shownotes, dass wir bei dir immer so Impulse für Rituale bekommen und dieses Ritualisierte, sich freitags schon drauf freuen, samstags geht's auf den Markt. Das ist etwas, was wir bei dir wunderbar lernen können. Und deswegen sag ich jetzt mal stellvertretend für die vielen, vielen Fans von dir, danke für diese Lebenshilfe, die du uns da auch wirklich seit vielen, vielen Jahren gibst. Nicht nur bei der Kindererziehung.
Also ganz lieben Dank. Ich sehe mich natürlich nicht als Life-Coach oder so, sondern ich berichte einfach nur, was hier so passiert. Aber dass wir Deutschen und Österreicher Italien so sehr lieben, muss ja einen Grund haben. Und ich versuche dem irgendwie ein bisschen auf die Schliche zu kommen. Und freut mich sehr, dass es auch vielen gefällt, dass viele auch auf meiner kleinen Entdeckungsreise, die nun schon seit fast 25 Jahren vorangeht, dabei sind.
Wunderbar. Dann wollen wir jetzt die Zuhörer vielleicht zum Schluss auch nochmal ermutigen, selbst eine kleine Italianità-Challenge zu starten. Vielleicht, dass ihr mal Freunde einladet zu einer Spaghettata oder schaut, gibt's bei euch im Umfeld so einen Panda-Moment. Schreibt uns das gerne, schreibt Stefan. Ihr könnt Kommentare unter den Podcast schreiben, also wo immer ihr diesen Podcast hört, gibt's mittlerweile die Möglichkeit oder bei vielen die Möglichkeit, einen Kommentar zu hinterlassen und natürlich auch auf Social Media.
Gern auch Bilder machen, würde mich sehr freuen und wenn ihr das wollt, schreibt einfach dazu. Ich würde die auch veröffentlichen natürlich. Irgendwie, wenn es eine coole Spaghettata unter Freunden ist oder wenn ihr euren Pino gefunden habt. Es gibt einige Leser, die schicken mir immer so aus ganz Italien Fotos von Bars, die auch Da Pino heißen. Das ist ja auch irgendwie ganz süß. Also natürlich gibt es eine Bar Da Pino. Pino ist ein sehr häufiger Name. Ist der Diminutiv von Giuseppe übrigens. Giuseppe, Giuseppino, Pino. Habe ich auch erst vor ein paar Monaten rausgefunden, dass Pino gar nicht Pino heißt, sondern Giuseppe. Aber jedenfalls, das ist irgendwie, klar, eine Bar Da Pino gibt es in fast jedem italienischen Ort und in großen Städten sowieso.
So, und jetzt noch den Abschluss. Normalerweise gebührt dir das letzte Wort, aber jetzt für alle Stefan Maywald-Fans. Stefan freut sich auch immer riesig über Fotos, auf denen eines seiner Bücher neben einem Glas Wein steht.
Absolut. Also auch wenn es nicht so aussieht, eigentlich ist es mein Podcast und das wird auch ab der nächsten Folge der Fall sein, aber Birgit musste mir einfach Starthilfe geben und da wollte ich mich auch nochmal ganz herzlich bei ihr bedanken. Ich wollte mich auch bei euch bedanken. Ganz toll, dass ihr jetzt auch schon bei Folge 2 dabei seid. Es ging bei Folge 1 schon richtig, richtig gut los. Danke für alles. Folge 3 kommt bald, dann wahrscheinlich ich allein. Gucken wir mal, wie das wird. Ich wünsche euch alles Gute. Das war Radio Adria, der Italien-Podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Das hilft uns, noch mehr Menschen zu begeistern. Für mehr Italianità folgt mir auf Instagram oder besucht meinen Blog postausitalien.com. Grazie mille und bis zur nächsten Folge. Bleibt Dolce Vita!